Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Geistzeit. Hallo Andi.
Hi Thorsten.
Hallo, und wir hatten es in der letzten Folge ja angekündigt, es beginnt was ganz Neues. Es beginnt eine neue Staffel, es beginnt ein neues Thema. Ein neues Thema ist nicht wie ein neues Leben, aber es ist auf jeden Fall ein Neustart nochmal. So, und wir haben gesagt, worum es gehen soll. Ja, es soll um Gott gehen.
Oh mein Gott.
Ja, worauf haben wir uns da eingelassen? Es geht um Gott, wir wollen das durchziehen. So, und neue Staffel ist immer eine neue Chance. Niemand muss alle bisher 40 Staffelfolgen gehört haben, um ab hier mitzugehen. Wir stellen uns einfach nochmal vor, ne, und uns sagen, was sind wir für Typen? Warum reden wir hier über Gott? Warum werden wir dafür bezahlt und für wen ist das wichtig? Magst du mal anfangen? Wer bist du, Andi?
Ich bin immer noch, und das ist erstaunlich, das wird ja auch in der heutigen Folge hoffentlich rauskommen, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass ich immer noch irgendwie mit diesem Gott rummache und in gewisser Weise auch von ihm fasziniert bin. Und deshalb bin ich Theologe, und zwar, das habe ich mir auch einiges kosten lassen, aber das war auch schon immer meine Lust und meine große Leidenschaft. War dann 20 Jahre lang Dozent für systematische Theologie am Theologischen Seminar auf St. Krishona und bin seit etwas mehr als zwei Jahren schon, hier zusammen mit dir im Fachteam bei Focus Theologie. Wir erarbeiten Materialien für theologische Erwachsenenbildung. Wir wollen theologische Projekte erwachsenbildnerisch fördern und beflügeln. Wir sind bei einem großen Experiment, und ich denke, ich darf behaupten, wir tun das nicht einfach, aber wir tun es auch aus allen möglichen Gründen natürlich. Es macht Spaß, es bringt, wir verdienen damit unser Geld, wir bekommen Aufmerksamkeit, also wir sind schon die großen Profiteure selber auch, aber ich denke, man darf das auch mal zugeben. Wir haben da einfach Lust dran. Wir sind mit Leidenschaft unterwegs und glauben allen Ernstes, dass diese Welt bei weitem nicht alles gesehen hat von Kirche und von dem Gott, an den die Christenheit glaubt, und dass der Glaube noch einmal richtig Fuß fassen könnte und Fuß fassen wird in dieser Welt. Und da wollen wir zu beitragen und wollen uns da auch mal jetzt mit dem Zentrum des Ganzen auseinandersetzen. Gott um alles in der Welt. Was ist das? Wer?
Ja, spannend. Ich bin Thorsten aus dem Ruhrgebiet. Ich habe so eine ganz witzige Biografie, die mich immer wieder mal überrascht hat. Ich kann es an der Gottesfrage auch so ein bisschen aufdrehen. Meine Jugend war Gottesindifferenz, ne? Also Familie schon kirchlich, und ja, Gott, ich hätte auf die Frage, ob ich glaube, gesagt, ja, wie man so glaubt, ne? Aber hatte keine große Rolle gespielt. Ab 15 habe ich auf Gottes Ignoranz umgestellt und war viele Jahre entschieden Atheist und war mir ganz sicher, das ist nichts. Ne? Also, Religion haben wir hinter uns als Menschheit, als Gesellschaft, als Kultur. Ich habe dann eine Phase der Gottessuche gehabt, Theologiestudium begonnen, dort am Anfang Gott gefunden, Gottes Begeisterung erlebt. Diese Begeisterung hat mich hineingetragen in den Beruf eines Pfarrers, war 5 Jahre im Ruhrgebiet auch Pfarrer mit dem ganzen Programm von Taufe, Beerdigung, Gemeindearbeit. Bin dann in die Lehre gegangen, Dozent, Professor für systematische Theologie. Habe je länger, je mehr gelernt, skeptisch zu werden gegenüber einem totalen Bescheidwissen in Gottes Sachen. Ich bin nicht skeptisch gegen Gott geworden. Angesichts der Vielfalt aber, in der Menschen mit Gott unterwegs waren, wurde ich um Gottes Willen immer skeptischer gegenüber allen Wegen, wo man sich für unüberbietbar hält. Egal ob liberal, progressiv, goldene Mitte, was immer alle auch sein wollen, radikal, extrem. Ich glaube, man kann überall, wo man steht, gerade auch viel lernen von da, wo man es nicht Herr erwartet. Seit über 2 Jahren, kann ich inzwischen sagen, arbeite ich hier in Zürich zusammen mit Andreas Loos. Fokus Theologie, Erwachsenenbildung, Theologiekurs, Podcast, das ist unser Job. Wie sollen wir sagen, ist das Werbung für Gott? Ja, es ist Werbung dafür, nachzudenken über Gottesfragen, über Glaubensfragen. Und in Gottesfragen steckt alles drin, ne? Kulturfragen, soziale Fragen, politische Fragen, persönliche Fragen. Und in dieser Staffel machen wir es aber wirklich an der Gottesfrage nochmal fest. Wie sind wir darauf gekommen? Warum ist das vielleicht doch mal spannend und wichtig, nach 2 Jahren so dies und das? Wir haben über Theologie und über Zeitgeist und über manches schon geredet. Warum jetzt einfach nochmal die Frage nach dem Zentrum? Warum Gott? Was hat dich so da bewegt oder hingezogen?
Ich finde, Staunen ist oft so der Anfang und vielleicht sogar auch das Ende aller Theologie und auch des Glaubens. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, wie beschmutzt und wie missbraucht dieser Begriff Gott ist, wenn ich mir vor Augen führe, was ich selber für einen Unfug damals schon angestellt habe, wenn ich mir aber vor allen Dingen auch die Erfahrungen anschaue, die in meinem Leben durchaus richtig gute Gründe liefern, nicht länger an Gott zu glauben, dann finde ich es erstaunlich, dass ich irgendwie immer noch an Gott glaube. Und ich halte das für mich persönlich, aber auch für viele andere Menschen, denen es so geht oder die vielleicht staunen, warum sie nicht an Gott glauben oder wie das kam, dass sie aufgehört haben zu glauben. Ich finde das eine ganz wertvolle Frage. Eine Frage, die überhaupt nichts mit einem intellektuellen Glasperlenspiel zu tun hat, sondern eine, die mitten aus dem Leben, mitten aus der Existenz herauskommt. Am liebsten würde ich jetzt gerade mal losziehen und Menschen interviewen. Wie ist es denn bei Ihnen? Warum glauben Sie warum ist Gott irrelevant? Wie kam das? Oder vergessen? Oder, Gott, warum jetzt? Und ich glaube, also ich gehe tatsächlich davon aus, dass es sich für mich lohnt, noch einmal neu, so wie wir das heute machen, vielleicht auch erstmal ganz untheologisch zu fragen, ich persönlich, warum eigentlich immer noch? Mhm. Thorsten, du, wie bei dir wird's, keine Ahnung, wie ist bei dir?
Ja, genau. Und es hängt ja immer miteinander zusammen. Ne? Also ich persönlich, ich beruflich. Ich finde das übrigens auch eine witzige Spannung oder eine interessante Spannung. Ich kann mich gut erinnern als Jugendlicher, wenn ein Pfarrer, damals waren das alles Männer im Umfeld, was über Gott gesagt haben, hatten wir als Jugendliche immer das Gefühl, das muss er jetzt sagen, dafür wird er bezahlt.
Ja.
Und ich finde es jetzt im Alter, wo ich dafür bezahlt werde, manchmal echt verwirrend oder herausfordernd, ne? Auch zu sagen, was sage ich persönlich als Mensch und was sage ich in einer bestimmten Berufsposition, was sage ich durch eine bestimmte Prägung. Ich glaube, das hängt immer miteinander zusammen. Ich finde es aber umso wichtiger, gerade auch als Berufschristin, die von Amts wegen über Gott redet, immer auch nochmal klarzukriegen, und was würde ich persönlich sagen, wenn ich gar kein Geld mehr dafür kriege oder wenn es nicht mein Job wäre oder wenn ich es nicht müsste? So, das finde ich, muss man sich, glaube ich, im Amt immer wieder mal klar machen. Ich würde behaupten, und das ist ja immer klar, dass, will man es beweisen, aber ich würde aber tatsächlich behaupten, es ist für mich immer eine sehr persönliche Frage geblieben. Es hat ja als persönliche Frage mich reingedrängt und reingetrieben in diese Berufe, die ich hatte. Habe ja witzigerweise jetzt fast alle gehabt, Pfarrer, Dozent, Erwachsenenbildung und dies und das. Und man sagt dann auch manchmal berufsgemäß, was man glaubt, dass die Leute hören wollen oder was man anlassgemäß sagen soll. Und am Ende finde ich es aber immer die spannendste, wichtigste Frage, was macht es mit einem selbst? Ne? Was macht es für mich? Und inwiefern macht das für andere echt einen Unterschied? Und da erlebe ich nun ganz schlicht dies, über Gott reden ist heutzutage ja vielleicht ähnlich kompliziert wie über Sex reden. Es ist ja nicht so, dass heutzutage die Leute alle ständig über Sex reden, aber nicht mehr über Glaube. Nee, da wird ja auch noch viel gedruckst. So, es gibt Räume, es gibt kleine gesellschaftliche Räume, da wird viel und offen über Sex gesprochen, eigentlich ähnlich wie über Gott auch. Im Großen und Ganzen ist das Thema aber schwer. So, und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen tun sich echt schwer, auch nur zu sagen, was sie dunkel in sich ahnen an Gottes Verhältnis und Gottes Beziehung. Das ist in der Kirche, glaube ich, so. So, dass es überhaupt nicht leicht oder selbstverständlich ist, über persönlichen Glauben zu reden. Das ist außerhalb manchmal noch extremer, manchmal anders, manchmal ist es kompliziert. Und da habe ich einfach aber irgendwie Lust gehabt, dran zu bleiben, schon im Bewusstsein, dass das Schamgefühl über Gott nicht einfach so laut rumzulabern, was Berechtigtes hat. Ich glaube, es ist berechtigt, nicht, aber was weiß ich, zu intim, zu persönlich, zu grell, zu angriffig, zu distanzlos, da einfach zu quatschen, aber einen guten Weg zu finden, über Gott zu reden, das finde ich eine Riesenherausforderung, total wichtig.
Ja, ich finde es vielversprechend, diese Linien, die du andeutest, ein bisschen noch weiter zu verfolgen. Einerseits, ja, wie würden wir denn über Gott reden, wenn wir nicht dafür bezahlt würden? Eine spannende Frage. Aber wie würden wir in dem, was wir machen, über Gott reden, wenn wir da nicht persönlich beteiligt wären? Das wäre nochmal die andere Fragerichtung. Und ich denke, dass ich, und das nervt mich manchmal, dass ich diese Verbindung zwischen Persönlichem und dem, was ich so öffentlich tue als Theologe, in der theologischen Erwachsenenbildung, die ist bei mir ganz, ganz stark. Ich bin so eine Art von Theologe, Wenn es in der Theologie bei mir nicht aufgeht, wird's für mich im Leben manchmal schwer, auch ganz persönlich. Aber es ist meistens eher umgekehrt. Es wird im Leben schwer und dann drückt das eben auch durch auf das, was ich meine, was gut wäre zu sagen über Gott und die Welt und die Beziehung zwischen beiden. Aber ich finde es nach wie vor gerade auch um einer gesunden Authentizität willen wichtig. Und ich meine behaupten zu können, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren so eine Bewegung auch bezeugt und mitgemacht haben, wo man sagen kann, also wenn das komplett auseinanderklafft und das öffentliche Reden und Nachdenken über Gott, wenn das nicht als authentisch empfunden wird, dann ist es auch uninteressant. Dann fragen sich echt die Menschen, ja gut, und was soll das jetzt? Ne? Und ich möchte da irgendwie dran festhalten, aber muss auch zugestehen, manchmal wünschte ich es mir, etwas stärker dran zu können, ne? Dass ich sage, das bin ich, das ist mein ganz persönlicher Glaube. Jesus hat mal gesagt, hey, im kleinen, stillen Kämmerlein findet eigentlich das statt. Ja, musste ich lernen. Es gibt einen Bereich, es gibt so eine Art inneres Heiligtum. Und manchmal empfinde ich auch ein bisschen Scham im Hinblick auf mich selbst, was ich da schon alles auch von mir preisgegeben habe. Oder auch in bestimmten theologischen oder wie auch immer geistlichen, gottesdienstlichen Veranstaltungen, wo es für mich dann eben schamlos hergeht, wo man echt den Eindruck hat, da ist überhaupt keine Distanz mehr oder kein Respekt mehr oder nichts mehr, was die Leute, die da reden, irgendwie mal nachdenklich macht. Das ist irgendwie alles eins. Aber umgekehrt meine ich doch auch, scheint es, dass die Menschen sich für so eine wohltemperierte, abgeklärte, kühle Theologie, wo man auch nicht mehr so ganz genau weiß, ja, und man druckst dann da so rum. Es scheint irgendwie sich auch ausgelebt zu haben, scheint uninteressant zu sein, scheint auch keine NachfolgerInnen zu finden. Da hat die Theologie auch oder die Rede über Gott auch wenig Interesse.
Ja, und die ist echt und unecht. Also mir ist das im Laufe meines Lebens so beim öffentlichen Beten mal aufgefallen. Es gibt ja so Kreise, da ist es fast verpönt, ein Gebet abzulesen. Da ist es ein Riesenkult, dass du frei beten kannst, so am Anfang und am Ende und alle. Und super Sache, habe ich auch gelernt und so. Und mir ist mit der Zeit aufgefallen, dass dieses ganze freie, authentische Beten oft wahnsinnig homogen ist. Dass eigentlich überall alle dasselbe sagen. Ne? Und dass da Leute sehr frei und authentisch ziemlich genau das sagen, was sie vorher in irgendeinem amerikanischen Podcast vorgebetet bekommen haben. Also dieses konditionierte Sprechen und sich darin für frei und authentisch zu halten, das ist echt ein Ding. So, und dann habe ich auch gesehen, also es gibt ja großartige Entwürfe, Liturgie und Gebet und Bücher übers Beten, und habe da einen Schatz entdeckt, war erstmal beeindruckt, wie viel gute schriftliche Gebete es gibt und die auch im Gebrauch sind. Dann aber auch irgendwie so das Gefühl gekriegt, na, aber so würde man oft nicht wirklich selbst reden. So, also es ist dann auch in einer Weise eine Kunstsprache oder eine Sonderwelt, die mit der Frömmigkeit oder mit dem echten Leben oder dem, was trägt, wenn man unter Druck ist, gar nicht oft so viel zu tun hat. Ne? Und da das als Herausforderung ernst zu nehmen, ich glaube, keiner von uns betet oder glaubt oder steht in einer Gottesbeziehung einfach komplett frei und selbstständig und authentisch, sondern es ist immer ein Mitsprechen und Nachsprechen und darin variieren, was wir so übernommen haben, und sich dessen bewusst zu sein, ist, glaube ich, ganz gut. So, und dieses aber ist natürlich auch eine Kunst, eine Aufgabe, die man verlieren kann. So, man kann da rausgeraten, man kann da rausrutschen, und insgesamt die neuere Christentumsgeschichte in Europa und so hat, glaube ich, sehr viel Christentümliches, in wo man das Reden über Gott irgendwie wie verlernt hat, wo man dafür keine Sprache hat und keinen Ausdruck. Und ich halte das für die Kirche schon für eine große Herausforderung. So, wir sind in der Kirche, und in der Kirche gilt das wahrscheinlich als völlig normal, dass jeder weiß und jeder kann und jeder tut. Und na, irgendwie nicht. Ne? Wir sind ja in der Kirche im Moment in einer Situation, die Dinge ändern sich. Sie ändern sich rasant. Es kommen große Veränderungen, und wir müssen uns irgendwie plausibel machen und irgendwie zeigen, warum gibt's uns überhaupt noch? Warum kriegen wir auch Geld vom Staat, und warum ist dies und das? Finde ich alles sehr wichtig, und finde es auch sehr wichtig, dass wir ja auch zeigen können, was wir an Nützlichem und Brauchbarem für die Gesellschaft leisten. Und dann denke ich auch, die Zukunft der Kirche hängt nicht an unserem Nutzen für andere. Sie hängt schon so daran, dass dieses über Gott reden und an Gott glauben und darin miteinander verbunden ist, dass das nicht aufhört. Das scheint mir so eine Art Nordatlantikstrom der Kirche zu sein. Und das halte ich schon auch für ein Thema, in das man investieren sollte. Wie halten wir diesen Nordatlantikstrom unter uns lebendig, dass wir als Kirche nicht das verlieren, dass wir eine Gemeinschaft sind von Leuten, die an Gott glaubt?
Ja, ich finde das auch, also wenn ich jetzt von außerhalb kommen würde und fragen würde, und ich werde das auch von außerhalb gefragt, dann ist es eben, ich denke, die Leute haben Lust, vielleicht wieder mehr Lust, dass Unterscheidende, das Besondere auch von Kirche, Glaube und auch Theologie zu erfahren. Ich meine, ich hätte das von dem Theologen Ingolf Dalfert übernommen. Er formuliert mal irgendwie so, wir bedenken das Leben und all die Fragen, die alle Menschen auch bedenken, die bedenken wir im Glauben und in der Theologie auf dem Umweg über Gott. Und mir gefällt das fast noch, dieser Umweg, weil da macht man sich Mühe, weil man davon überzeugt ist, dieser Umweg, es lohnt sich, dass wir den auf uns nehmen. Und ich meine, wenn Kirche mehr oder weniger das wiederholt, verdoppelt oder noch ergänzt, was man auch ohne diesen Umweg über Gott nehmend sagen kann zu den Themen, die uns derzeit beschäftigen, dann ist das gut. Aber das wäre für mich, also ja, mehr Theologie, mehr lernen, mein Leben, unser Leben, die Welt, unsere Zeit unter dieser Perspektive Gott zu bedenken, zu checken, zu prüfen. Bewährt sich das jetzt in unserem Leben? Wo bewährt sich das nicht? Das, finde ich, schulden wir uns selbst und schulden es auch denjenigen, die uns danach fragen.
Ja, genau. Und also ich könnte mal eine Widerrede halten. Die Widerrede würde so aussehen, ja, aber das ist ja gerade der Witz bei Gott, dass es bei Gott nicht um Gott geht, sondern es geht bei Gott ja gerade um den Menschen.
Ja, natürlich.
Und Recht von Gott reden hieße ja eben nicht von Gott die ganze Zeit zu reden, sondern im Grunde der Bewegung Gottes zu folgen, also davon reden, wie Menschen ein würdiges Leben haben können, wie sie Gerechtigkeit finden, wie sie Anerkennung und Wertschätzung und wie wir das in der Gesellschaft und wie wir das kulturell und wie wir das sozial. So, und das war für mich eine Lerngeschichte. Ich hatte Zeiten in Kreisen, wo man ständig über Gott redete und einem die Welt und die Gesellschaft und die Politik und die Kunst und sehr viel einfach total egal war. Und da habe ich Kirche schätzen gelernt als einen Raum, wo klar war, naja, natürlich um Gottes Willen für die Menschen, also um Gottes Willen interessiert uns das. Und das finde ich die Stärke der Kirche, dass sie Gott darin ernst nimmt, das Menschliche und das Irdische sehr ernst zu nehmen, aber eben, um Gottes Willen. Und man kann sich, glaube ich, über diesen Impuls hinaustreiben lassen in einer Weise, die den Menschen und der Gesellschaft und dem Leben am Ende auch nicht mehr dient, wenn man so diese Klammer eines Worum Willen, auch eines Kraftstroms, auch eines Gegenübers verliert, um dessen Willen wir einen Weg gehen wollen, wo wir uns nicht um uns selbst drehen, sondern uns von Gott befreit wissen, ja, für andere immer mitzudenken. So dieses Bonhoeffer-Ding, ne? Kirche ist Kirche, wo sie für andere ist. Also genau das finde ich richtig. Oh, und ohne dass Gott in Vergessenheit gerät.
Ne? Mhm, genau, weil du machst natürlich schon heftige Aussagen über das, was du ja so von Gott ahnst und meinst, erkannt zu haben, indem du eben sagst, da ist eine Liebe und die macht sich in eine faszinierende Suchbewegung in diese Welt und durch diese Welt zugunsten der Menschen. Und jetzt bringst du es zusammen, um Gottes Willen, aber eben um der Menschen Willen. Und dieser Bewegung wollen wir folgen. Mhm. Dieser Bewegung wollen wir übrigens jetzt auch in diesem neuen Dossier folgen, weil wir uns ja entschieden haben, für das, was du mal Gotthard-Prinzip genannt hast, der Gotthard-Basistunnel, ja, das Faszinierende ist, man bohrt von zwei Seiten und trifft sich fast, also trifft sich punktgenau irgendwo dann in der Mitte. Und für uns ist einfach die eine Seite wichtig, nämlich von der Erfahrung der Menschen herkommt. Jetzt nicht einfach loszulegen und zu sagen, ja, die Theologie und Gott und sondern anzusetzen, was sind das denn für Erfahrungen, die Menschen machen, dass sie entweder Gott total vergessen, also dass Gott irrelevant geworden ist, dass sie an seiner Abwesenheit leiden oder dass sie total überschwänglich und hochreligiös über Gott meinen, reden zu können. Von daher haben wir uns jetzt auch entschlossen, wir gehen einfach mal von unseren Erfahrungen aus. Mhm. Thorsten, ja. Ganz persönlich, warum glaubst du noch an Gott? Was läuft?
Ja, also dies noch ist dabei ja auch witzig. Für mich ist ja Glaube nicht schon das, was immer da war, sondern schlicht eine Lebensentdeckung. So, warum die Frage, warum glaubst du noch an Gott, ist ja, also versteht in Alt-Israel kein Mensch. Die gucken dich alle mit glasigen Augen ab, die wissen nicht, was das sein soll. Das versteht im 17. Jahrhundert auch kein Mensch. Wenn sie es verstehen würden, würden sie sagen, warum glaube ich noch an Gott? Ja, damit ich nicht öffentlich verbrannt oder ertränkt werde. Deswegen glaube ich noch an Gott, bin ja nicht bescheuert oder so. Also im Grunde musst du schon sehr viel säkulare, freigeistige, moderne Welt um dich herum haben, dass es überhaupt eine sinnvolle Frage ist, warum glaube ich noch an Gott. So, und ich selbst habe ja nicht an Gott glauben hinter mir. Ich finde es eine interessante Erfahrung, nicht an Gott zu glauben, weil ich habe 5 Jahre das so ungefähr gehabt, weil ich darin aber auch zwei Momente unterscheiden kann. Das eine, nicht an Gott glauben, war ein Atheist werden Und das hat sich angefühlt wie ein Bekehrungserlebnis. Also Kinder glauben, von mir zu stoßen, Atheist zu werden, zu sagen, es gibt keinen Gott. Ich habe damals auch jeden Morgen Vater Unser noch gebetet. Das ist, glaube ich, überdurchschnittlich fromm sogar. Dafür, dass ich im Rückblick sagen würde, ich hatte aber keine Ahnung und habe auch da sonst nichts und bin irgendwo hingegangen oder so. Aber nee, ich habe also auch nach der Konfirmation jeden Morgen Vater Unser gebetet. Mehr ist mir jetzt auch nicht eingefallen. Und habe dann mit 15 gesagt, und damit ist jetzt mal Schluss. Warum? Ich kann es nicht begründen. Ich habe keinen Grund dafür, an einer Gottesbeziehung festzuhalten, die im Tagesverlauf keinen Unterschied macht. Ob ich das mache oder nicht, ich könnte nicht sagen, wo da die Differenz ist. Darum höre ich jetzt auf. Ich bete kein Vater Unser mehr. Ich glaube auch nicht mehr, dass ich an Gott glaube. Ich glaube jetzt, dass es keinen Gott gibt. So, und ich bin darauf gekommen, ich habe mich da heiß gelesen, habe mich da auseinandergesetzt mit Existenzialismus und Atheismus und verschiedenen Büchern mit Jean-Paul Sartre und Heinrich Böll, schon sehr katholizismuskritisch, obwohl der noch gläubig war. So, und dann, also Atheist werden war für mich ein Ding, Atheist sein war für mich im strengen Sinne kein Ding. Warum? Weil der Atheist nicht, also ich als Atheist hatte in meinem Atheismus kein Thema, auf das ich fokussiert war, wie ich als Christ später fokussiert war. Als Atheist war Gott schlicht eine Leerstelle und es war eigentlich irrelevant. Dass er nicht da war, war irgendwann gesetzt, war gegeben. Und was mich interessiert hat, war Philosophie, war Politik, war Literatur. Ich habe über die Gesellschaft nachgedacht, ich hatte politische Fragen, habe mich mit allem Möglichen beschäftigt, habe über Literatur, über anrührende Romane, über Schicksale, über Liebe, habe über ganz viel nachgedacht, ganz viel war mir wichtig. Nicht gläubig zu sein, war mir nicht wichtig. Ich war einfach nicht gläubig. Punkt. So. Und irgendwann war das für mich nicht mehr so selbstverständlich. Also irgendwann habe ich die Idee gekommen, dass an Gott noch irgendwas Unabgegoltenes dran sein könnte. Ich finde diesen Übergang ganz spannend, denn egal, ob man glaubt oder ob man nicht glaubt, man glaubt ja auf irgendetwas hin, nicht oder doch. So als Atheist war ich Atheist nicht im Blick auf Dionysos. So, ich hätte nicht gesagt, ich bin Atheist, weil Dionysos hat keinen gesunden Umgang mit Alkohol und ist auch sonst, er ist kein Vorbild für mich und ich glaub's auch gar nicht, dass er will. Nee, gar nicht. Und ich habe auch nicht an Kali oder Ganesha oder Manitou nicht geglaubt. Die waren für mich sowieso alle Killefit oder Mythos oder sonst wie. Ich habe nicht geglaubt im Blick auf das, was ich so irgendwie glaubte zu wissen über das christliche Abendland. Ich habe nicht geglaubt an einen höchsten Regenten, der wie König oder Kaiser oder Obrigkeit oder sonst wie ein höchstes Prinzip einer hierarchisch, totalitär, autoritär, traditionellen Gesellschaft war. Also ich war Atheist. In dem Sinne, dass ich sagte, das Christentum hat aber Ungläubige verfolgt und Hexen verbrannt und Kreuzzüge, stand für Intoleranz und Duckmäusertum und Unterdrückung der Freiheit und war gegen die Aufklärung und gegen die Wissenschaft. Und ich glaube nicht, weil ich bin für die Freiheit, ich bin für die Wissenschaft, ich bin für soziale Gerechtigkeit, ich bin für sozialen Fortschritt. Also ich hatte eine klar postchristliche, atheistische Grundhaltung. Und für mich war die Entdeckung, an Gott könnte etwas dran sein, angestoßen durch Leseerfahrung und durch Lebenserfahrung, wo ich gemerkt habe, hoppla, das, was ich nicht geglaubt habe und das, was ich in meinem Atheismus durchgestrichen habe, war möglicherweise nicht die ganze Geschichte. Gott könnte interessanter sein. Gott könnte freier, spannender, unentdeckter sein. Es ist nicht die Insel meiner Heimat, die ich verlassen habe, weil ich sie stinklangweilig fand. Gott könnte so etwas sein wie ein unentdeckter Kontinent für mich. Und andere leben auf einem Glaubens-Gottes-Kontinent. Und was die erzählen, das sprengt meinen bisherigen Horizont. Und da muss ich jetzt noch mal ganz genau gucken. So, und das waren damals Leseerfahrungen Dostojewski und Tolstoi. Die haben sehr viel angeregt bei mir. So, und ich habe mich dann auf die Suche gemacht und Gott anders gefunden. ja, wie sollen wir sagen, persönlicher, dichter, liebevoller, befreiender. Und am Ende war die Bibel für mich, das war für mich so der goldene Faden oder so der Faden, aus dem ich mich so heraus dann gewunden habe aus meinem Atheismus und gesagt habe, das ist ja eine viel spannendere Geschichte. In diesem Glauben an einen sehr konkreten christlichen biblischen Gott bin ich immer noch. Und dieser Glaube hat sich die letzten 35 Jahre aber immer wieder mal entwickelt, oder knapp über 30 Jahre, ne, entwickelt, gewandelt, gehäutet, so. Aber das ist eben für mich auch eine lebendige Geschichte gewesen. Das gehört für mich auch zum christlichen Glauben, dass er so wandlungsfähig ist. Da schätze ich gerade, dass der christliche Glaube nicht aufgeht in vier Schritten, die man ein für alle Mal gemacht hat und dann hält man wie wahnsinnig daran fest und sagt, das ist jetzt der Glaube und es ist immer der gleiche und es ist für alle identisch und es ist ewig, keine Variante, halt daran fest. Nee, das fand ich immer komischer mit der Zeit.
Ja, aber mir ist ein bisschen anders, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch.
Also für mich war Gott irgendwie immer gesetzt. Und die Frage, warum ich an Gott glaube oder eben auch nicht an Gott glaube, die wird bei mir stärker angestoßen, ja, durch das, was du mal 5 Jahre so bewusst durchlebt hast. Aber ich habe das so könnte ich das jetzt nicht sagen, dass ich da so eine atheistische Phase habe. Aber ich habe halt die Frage, also du sagst, Gott ist noch unabgegolten, eine unentdeckte Insel, da ist mehr dran an Gott. Und bei mir ist vielleicht eher so die Frage, ja, was ist, wenn an Gott am Ende nichts dran ist? Was ist, wenn Gott lediglich so ein Mittel meiner selbst ist, durch das ich mir so durchs Leben helfe und die Welt schön glaube oder das Mittel, durch das ich jetzt die Anerkennung und das mir irgendwie hole in einem ganz bestimmten Milieu, in einer ganz bestimmten Schichtung und am Ende da auch noch Geld mitmachen kann. Das sind also bei mir ganz stark so konkrete Erfahrungen gewesen, wo ich die gemerkt habe, das, was ich dachte, was Gott wäre, was man mir beigebracht hat, egal ob jetzt als Kind, als Jugendlicher oder als Erwachsener, es waren immer wieder ähnliche Prozesse, das reibt sich schlichtweg und einfach mit der Art und Weise, wie ich das Leben erlebe und auch das Leben lebe. Und um das vorwegzunehmen, weil da treffen wir uns beide, glaube ich, wieder. Ich habe mir das mal so aufgeschrieben, als ich mir ein paar Gedanken gemacht habe für unseren Podcast. Ich glaube noch an Gott, weil der Gott, an den ich heute noch glaube, nicht mehr so ganz der ist, an den ich mal geglaubt habe. Das heißt also, ich könnte jetzt natürlich ganz viele Geschichten und damit auch gute Gründe erzählen, die an mir bis heute teilweise auch sehr heftig zerren und die durchaus auch eine gewisse Plausibilität Richtung Agnostizismus, also wer Gott ist, kann eigentlich überhaupt gar niemand sagen, höchstens noch, es gibt ihn vielleicht, aber mehr auch nicht. Oder dann eben ein Atheismus, die da durchaus ja eine gewisse Attraktivität haben. Ich frage mich manchmal allen Ernstes, wo die Reise hingeht bei mir, kann aber mit Fug und Recht sagen, dass eine Unterscheidung mir irgendwie zugespielt worden ist, die für mich lange gar nicht da war, nämlich die Unterscheidung zwischen, bitte lacht mich jetzt nicht aus, weil das ist ja so selbstverständlich, aber war nicht, die Unterscheidung zwischen, wer ist Gott und was ist meine Vorstellung von Gott. Und ich musste das erst noch lernen. Ich musste das lernen und ich glaube, das ist einer der tiefen Gründe, ein Mechanismus, ich würde eher sagen, ein lebendiger Prozess, dem verdanke ich, dass ich immer noch glaube. Also meine Vorstellung von Gott hat sich geändert und sie durfte sich ändern, weil ich irgendwann einfach, ich konnte nicht mehr, Thorsten. Also ich mache mal so ein konkretes Beispiel. Die Erfahrung, dass Gott nicht glücklich macht. Und zugespitzt auch die Erfahrung, dass andere Menschen und je länger, je mehr auch ich mit mit Leiden konfrontiert werden. Das alte System hat immer so funktioniert, dass man, natürlich gab es da Änderungen, natürlich wächst man irgendwie immer so aus einem gewissen Kinderglauben raus, auch ich. Aber letzten Endes noch bis tief in meine 20er Jahre hinein, glaube ich, dass ich deshalb leidenschaftlicher Theologe war, weil ich mich abgearbeitet habe an dieser Differenz und habe dann auf jeden Fall Gott in Schutz genommen. Ich meinte, ihn theologisch verteidigen zu müssen. Das heißt, ich habe mir all diese Bücher und all diese Dinge gegeben, wo ich dann irgendwie festhalten konnte an meiner Vorstellung, an meinem Bild von Gott und konnte mir aber irgendwie dann doch erklären, warum ich das jetzt so und so erfahre oder eben auch nicht erfahre. Ne? Also die großen klassischen Erklärungsmuster waren natürlich, ja, du bist halt auch ein sündiger Mensch. Lassen wir mal offen, was da jetzt mit gemeint ist. Aber da ist ja schon irgendwie mit gemeint, nee, Gott ist Gott und das steht auch fest. Wenn es da eine Spannung gibt, dass du ihn nicht so erlebst, wie du ihn eigentlich nach den Prämissen, die du da glaubst, auch von ihm erleben müsstest, dann liegt das irgendwie an dir. Ne? Und das hat vielleicht damit zu tun, dass in deinem Glauben, in deiner Glaubenspraxis etwas, ja, da ist vielleicht irgendwie etwas schief und das musst du jetzt entdecken. Ne? Das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass du nicht in der Lage bist, mal eine Spannung auszuhalten. Ja? Nach dem Motto, ja, du verstehst jetzt Gott nicht, aber wir wissen ja, Gott ist allweise, allgütig und da. Und irgendwann wirst du es auch erkennen, dass das, was du jetzt erlebt hast, irgendwie doch hineinpasst in ein homogenes System, wo du dich doch eigentlich wohlfühlen könntest. Ich breche das an dieser Stelle ab. Es war immer wieder dieses Muster und irgendwann habe ich gemerkt, ich schaffe das nicht mehr. Ich bin wie ein bisschen auch zusammengebrochen unter diesem Muster. Das hat auch ganz stark mit der Krebserkrankung meiner Frau zu tun. Dass an den Punkt zu kommen und einfach zuzugeben, das ist der letzte Scheiß, das ist die tiefste Sinnlosigkeit. Es ist eine erhebliche Hemmung meines Lebens. Von der Hemmung des Lebens meiner Frau ganz zu schweigen. Es ist ein erhebliches Leiden, was ihr in erster Linie, aber auch mir und den Kindern hier aufgebürdet wird. Und dann bin ich irgendwie an den Punkt gekommen, dass ich es satt hatte, diese Spannung mit Hilfe der Theologie zu überbrücken und habe dann, schon vorher habe ich angefangen und zu experimentieren und zu sagen, was ist denn, wenn ich den anderen Weg gehe? Was ist denn, wenn ich jetzt nicht weiter sozusagen an Gott festhalte und meine, ihn irgendwie verteidigen zu müssen und das sonst wie auf die Reihe zu kriegen, sondern was ist, wenn in meiner Gottesvorstellung einfach etwas im Argen liegt? Was ist, wenn man Gott auch ganz anders denken kann? Was ist, wenn man bestimmte Dinge, von denen man irgendwie sich so auch gezwungen sieht, sie von Gott zu behaupten oder zu glauben? Was ist, wenn das gar nicht schlimm ist, dass ich die loslasse? Was ist, wenn Gott kein Problem damit hat, dass ich etwas, was ich von ihm mal geglaubt habe und was sich vielleicht ja auch bewährt hat in meinem Leben, aber jetzt bin ich einfach an einem Punkt gekommen, wo das nicht mehr funktioniert. Was ist, wenn Gott so ganz anders ist, dass er meine Gottesvorstellung aushält, humorvoll drüber lacht, ein bisschen seufzt, es ihm leid tut, wie verheddert ich bin? Was ist, wenn das Entscheidende zwischen Gott und mir eben darin besteht, dass er sich mir immer wieder zuspielt, dass er sich mir auch immer wieder aufs Auge drückt und zumutet, dass er irgendwie mich anspricht, nach mir ausgreift, mit dem einzigen Ziel, sich mir noch einmal in einer neuen Weise zu erschließen und zu zeigen. Das, glaube ich, ist einer der tiefsten Gründe, warum ich immer noch an Gott glaube. Also so die Erkenntnis, diese Entlastung auch. Armin Kreiner hat mal in seinem, das ist ein katholischer Theologe, hat mega viele Bücher geschrieben, Schlaues Haus, das wahre Antlitz Gottes, eine Gotteslehre von ihm. Und er sagt, ich könnte das hier überhaupt nicht schreiben, wenn ich nicht zutiefst davon überzeugt wäre. Wenn es denn Gott überhaupt gibt, hält er auch noch die dümmsten Irrtümer, die wir über ihn verbreiten aus. Ne? Das ist so diese entlastende Funktion. Oder Bonhoeffer, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Damit zweifelt er nicht die Existenz Gottes an, sondern er geht ja genau mitten in diese Spannung hinein. Und ich finde das etwas vom Schönsten für mich, dass ich meine behaupten zu können, ich glaube immer noch an Gott, weil er irgendwie an mich glaubt. Und er gibt mir immer mal wieder, gerade dann, wenn es drauf ankommt, das Gefühl und sagt, ich traue dir das zu. Ich lasse dich aber auch nicht alleine. In der Art und Weise, wie dich das Leben herausfordert oder auch schreddert, wie du unter die Räder kommst, ich bin ständig auf dem Weg zu dir hin. Das ist auch das, was mich irgendwie bleibend an diesem Gott fasziniert. Es ist wirklich stärker so, ist ein bisschen ketzerisch. Er glaubt an uns Menschen. Und das macht er so liebevoll und so manchmal aber auch unbequem deutlich, dass ich nicht an ihm vorbeikomme.
Ja, spannend. Und da teilen wir eine Erfahrung. Ich würde so sagen, die Erfahrung, wir haben einen Gottesglaube, der unter Druck gerät, der brüchig wird. Und dann aber konnten wir beide wohl auch entdecken, brüchig wird nicht Gott, sondern das Gottesbild bisher, die Gottesvorstellung. Es geht weiter. In gewisser Hinsicht ist ja unser Trick oder das, was wir als hilfreich empfunden haben, ja, war auch wieder eine Gottesvorstellung.
Ja, natürlich.
Also die Gottesvorstellung, dass Gott größer ist als alle Bilder, die wir von uns machen können.
Genau.
Und dass wir von dieser Vorstellung sagen, so ist wirklich Gott. Und wir müssen dann tatsächlich aber immer mit dieser Differenz leben, ne? Dass wir sagen, der Gott, an den ich glaube, ist größer, als ich sagen kann. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich auch die Vorstellung von Gott, die ich mir gerade mache, von der ich nochmal sagen muss, dass Gott größer. Und dann ahnt man, da tut sich so eine unendliche Bewegung auf. Man merkt, man hat es nicht in der Hand.
Genau.
Aber das ist ja auch gut.
Ne? Exakt. Und das ist auch der Unterschied. Es gab mal Zeiten, da dachte ich so, jetzt habe ich es. Und jetzt kann ich das auch eintüten. Ich kann das jetzt in Einmachgläser machen. Und die Einmachgläser mache ich in 5 Jahren dann wieder auf. Und dann ist das immer noch die Wahrheit über Gott. Weil es sich auch jetzt gerade für mich richtig anfühlt und sich auch in meinem Leben bewährt. Und der Unterschied ist, ich vertraue nicht mehr in diese Gottesvorstellung, indem ich das eben sage, so ist Gott. Jetzt. Diese Verbindung ist aufgelöst. Ja. Ich vertraue aber in eine Treue, in eine Zuverlässigkeit, in eine Menschen- und an die Freundlichkeit Gottes, dass er, wenn der Zeitpunkt wieder gekommen ist, dass sich das Ganze wieder in Bewegung setzt, wieder brüchig wird, dekonstruiert wird und rekonstruiert wird, sodass ich dann weiter glauben kann. Mein Glaube richtet sich ganz stark auf diese Treue, auf diese Zuverlässigkeit, auf die Wandlungsfähigkeit Gottes. Ich denke, ich glaube immer noch an Gott, weil er in gewisser Weise wandlungsfähig ist. Da können wir jetzt die Frage offen lassen, ob das nur eine Wandlung in der Gottesvorstellung ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass Gott in der Tat sich auch wandelt und verändert, dass er sich meinem und unserem Leben auch wirklich anpasst, dass bestimmte Dinge, die ihm durchaus heilig und wichtig sein könnten, dass er auch merkt, ja, das funktioniert halt jetzt nicht. Also er ist ein für mich so unausschöpflich. Er ist tatsächlich immer wieder neu, dieser andere. Und ich habe letzten Endes auch gar keinen Bock mehr, mit Gott irgendwann mal fertig zu sein. Ne? Das wäre für mich so die Berechtigung, den Glauben als Liebe zu denken. Wer will denn je mit dem geliebten Menschen fertig sein, am Ende sein, sagen, das war's jetzt, ich habe dich kennengelernt. Das finde ich völlig unprickelnd. So möchte ich nicht an Gott glauben. Dann lieber Atheismus.
Was immer das sein mag.
Ja, was immer das.
Ich glaube, wenn man lange gläubig war, ist es auch gar nicht so einfach. Also dann ist man immer auch ein postreligiöser Atheist. So dieser Indifferenz-Atheismus, den man von zu Hause gelernt hat. Und der Atheismus, der am Ende einer Befreiungsgeschichte von der Religion steht, sind relativ unterschiedlich.
Ja.
Es ist immer sehr stark die Frage, welches Gotteskonzept genau so hat dich bestimmt und wovon sagst du dich frei? Und das überhaupt mal klar zu kriegen in den 80, 90 Jahren, die wir hier auf Erden unterwegs sind, wir testen ja nur sehr wenig aus. Ne? Im Grunde ist ja völlig absurd, dass wir uns da Meinung gönnen. Keiner von uns hat doch jetzt wirklich, kann sagen, Hinduismus habe ich durchprobiert in allen Varianten. Habe ich gecheckt, ich habe da jetzt eine Meinung drüber oder so. Alles. Ja. Und trotzdem aber, naja, wir können ja nicht sagen, ich muss erst alles lesen. Für mich wäre das immer eine Versuchung zu sagen, ich gönne mir keine Meinung, bevor ich alles gelesen habe. Ich merke das bei der Beschäftigung Buddhismus, Hinduismus, bin ich zu alt, komme ich gar nicht mehr hin. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ja, und Christentum allein ist ja in dem Sinne überkomplex.
Ja. Thorsten, als ich dir eben zugehört habe, dachte ich, boah, das ist, wenn du das erzählst, hört sich das ja schon irgendwie so ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen? Also das ist ja alles sehr intellektuell. Das ist ja von Anfang an mit viel Büchern, mit viel, auch mit viel Wissen und Überlegungen verbunden gewesen. Was könntest du noch mal ein bisschen mehr Fleisch an diese Knochen schmeißen? Also mich würde zum Beispiel mal interessieren, was sind denn dann so in deinem Leben so konkrete Begebenheiten, Episoden, Erlebnisse, die dann vielleicht sogar zu Erfahrungen werden, wo du sagst, ja, da stoße ich, was weiß ich, auf Spuren Gottes, da entsteht die Ahnung, das ist vielleicht eine unentdeckte Insel. Oder dass du sagst, da stößt du auf etwas, wo du einfach merkst, es geht jetzt nicht ohne Gott. Also was sind das für Erfahrungen, in denen das bei dir ist? Könntest du da ein bisschen Auskunft geben?
Ja, es sind unterschiedliche. Und der Witz ist ja immer, mein Leben hat mich zu einem intellektuellen Menschen gemacht. Also es ist ja nicht also es ist ja mein Leben, dass ich auch viel lese, denke, spreche und so weiter. Dass ich viel denke, heißt aber nicht, dass ich nichts fühle oder keine Challenge habe. Zum Beispiel die Frühzeit meiner Gottesbegeisterung. Gott war sehr präsent in Glückserfahrung. So, und die frühe Zeit meines Gläubigwerdens, und da reden wir nicht von Wochen, Monaten, sondern von Jahren, war Gott eine ständige Glücksquelle. Am Anfang war das sehr stark, wenn ich gebetet habe oder die Bibel gelesen habe, war es immer ein Schauer der Beglückung. Ich habe das am Anfang für völlig normal gehalten, zu sagen, Bibelaufschlag, beten ist Glück spüren, Freude spüren. Im Sinne einer Erhobenheit, eines Dankbarseins, eines Nicht-Alleinseins, das war für mich ein wichtiger Punkt. Gott als Vertrautes gegenüber zu haben, als eine Quelle der Geborgenheit, schon so mit diesem Gefühl, ich bin nicht allein, ich bin angekommen, ich bin safe, ich bin geliebt, und das einfach als Glücksschauer zu erleben, als etwas sehr Warmes, als etwas, was mein Herz durchdrungen hat, so dass im Grunde beten und Gott loben und danken so eine Art Übersprudeln war. Das hörte irgendwann auf, wurde irgendwann weniger, wurde irgendwann schwächer. Es war aber ein langes, und nach ein paar Jahren war es, habe ich irgendwann gemerkt, das ist ja gar nicht mehr so. So, und das war für mich irgendwie so eine Betrübnis. Ich habe dann im Grunde eine Zeit gehabt, mit der ich ein bisschen struggle heute natürlich, wo ich das tiefe Gottesgefühl, also ein bisschen ein scharfkantiges, dogmatisches Gottdenken, Gott verteidigen, Theorien über Gott ausbauen und sehr genau erklären können, wer nicht mehr gläubig ist. So, und warum ich gläubig bin und die, wo ich mich zufällig drin bewege, die Bubble oder so, und andere sind nicht so gläubig. Und da ging viel Energie rein, und das war aber, ich sag mal, kälter und wütender. So, ich will das nicht komplett schwarz zeichnen, weil es war auch mit guten Erfahrungen. Ja, so. Ja. Es war aber nicht so ein warmherziges, erwecktes Gläubigsein.
Hat das etwas zu tun, Thorsten, warum macht man sowas? Weil man irgendwie verunsichert ist, weil man sich vergewissern muss über die Abgrenzung, vergewissern muss über die Grenzziehung. Ich bin drinnen, die anderen sind draußen, ich habe da recht, sodass man sich die alte Geborgenheit, das Aufgehobensein sozusagen ja, auf diese Weise wieder zurückholt? Ja. Würde das bei dir so zutreffen?
Also, würde so zutreffen. Und es ist ja immer auch die Frage, also welche Funktion hat Religion, Glaube? Meinem Gläubigwerden, wenn ich das so von heute betrachte, es war viel, ich hatte ja davor einen Glauben, so politisch, kommunistisch oder so, brach alles zusammen. Ich bin zu Hause ausgezogen. Ich war nicht so der Typ Mensch, sicher gebunden, tief verwurzelte Identität. Ich war nicht so der Mensch, der sagen konnte, ich komme mit mir, mit meiner Geschichte, mit meiner Biografie, mit meinem Aussehen, mit meinen Sozialkontakten. Also da fühle ich mich sehr selbstbewusst und sicher. Nee, ich war eher so der verunsicherte junge Mensch mit viel Chaos. Und für mich war Gott ein Sicherheitsspender. Und hat wie eine Glücksdroge funktioniert. So und hat dann also wirklich auch Stabilität und Klarheit und Eindeutigkeit. Für mich ist die frühe Gläubigkeitsphase tatsächlich ein Ankommen in einer sehr stabilen Identität. Aber die lebte auch von religiöser Hochperformance. Also das war dann so eine... Ich bin von Gott geliebt, ich bin Christ, ich bin bibeltreu, ich bin evangelikal. So, das wird auch eine Art Rüstung. So, also eine Identität durch Gottesbeziehung. Und das habe ich aber immer mehr auch durch Abgrenzung für mich klarer gemacht. Inzwischen würde ich sagen, ja, war ich so sicher dann auch nicht wahr. So, ne, weil es im Grunde so eine religiöse Kernsicherheit war. Für mich hat sich dann im weiteren Leben, also Verliebtheit und Heirat, Kinder kriegen, Berufsidentität und auch Hobbys kriegen. Also meine 30er Jahre waren Zeiten, wo ich anders stabil wurde. Stabil tatsächlich durch sichere Bindung, auch schlicht durch Kompetenzerfahrung. Ist schon ein Punkt. Also Studium abzuschließen, gute Noten zu haben, promovieren zu können, Anerkennung zu kriegen, zu heiraten, Kinder zu kriegen, das war für mich ein anderes Leben, ein komplett anderes Leben als der sehr verunsicherte Jüngling, der ich mit 20 war. Und in dem Maße, wo ich viel stabiler wurde und so das Gefühl habe, ich bin im Leben auch nochmal viel breiter angekommen, in der Zeit hatte ich überhaupt erstmal Freiräume, dann auch manches kritisch aufzuarbeiten, wo mir eine bestimmte Form von Religiosität in meiner Biografie inzwischen nicht mehr ganz geheuer war. Ich glaube aber nicht, dass das gegangen wäre in einer Phase, wo das der totale Anker war. Ich habe oft das Gefühl, ist jetzt ein bisschen Küchenpsychologie, aber ich glaube auch viel Lebenserfahrung, dass hyperhochreligiöse Menschen, die machen irgendwie in ihrer Hypersicherheit irgendwie auch einen unsicheren Eindruck. Oft auf mich. Nicht alle will ich nicht pauschalisieren, aber ich glaube, so dieses religiöse Überfunktionieren, da wird irgendwie auch ein bisschen was kompensiert oder hergestellt. Ich glaube, Menschen, die in größerer Breite Verantwortung übernehmen und reingeraten in ganz viele Verbindlichkeiten, kriegen auch andere Möglichkeiten, auch ihren Glauben nicht mehr gleichzusetzen mit Gott. Sondern können über ihre Frömmigkeit und über ihre Spiritualität und über ihr Gottesbild anders nachdenken als die, für die Gott alles ist. Denn dann ist die Entunterscheidung von Gottesbild und Gott ja total verunsichert. Kommst ja gar nicht klar mit. Ne? Ja. Also, dass ich so unterscheiden konnte, hat einfach auch mit, ich sag mal, auch glücklichen Fügungen zu tun, dass mein Leben in sonnigere Gefilde kam.
Ja, ja. Ich würde bei mir, also ich habe einige Antworten versucht zu geben auf die ganz persönliche Frage, wieso glaube ich immer noch an Gott? Ich würde gerade so aufgrund der letzten sehr düsteren Jahre in meinem Leben sagen, weil ich immer wieder Erfahrungen mache, in denen fühle ich mich über mich selbst hinausgerissen. Es sind Erfahrungen, in denen ich ergriffen werde. Und ich benutze dieses Wort ergriffen bewusst, weil es sich im Gegensatz zu dem Wort begeistert sein eignet, auch die Ergriffenheit in der Tiefe, im Schmerz, im Leid, in der Not des Lebens auszusagen. Also ich tue mich schwer zu sagen, ich bin begeistert von der Not eines Menschen, der gerade tapfer mit seiner Behinderung die Straße überquert. Das wäre verkehrt, aber ich bin ergriffen. Ich werde über mich hinausgerissen. Und ich hab diese Ergriffenheit in den Abgründen des Lebens, habe ich erlebt, als diese 17-jährige Krebserkrankung meiner Frau. Ich habe da viele Fehler gemacht. Ich war sicherlich oft nicht der Held. Es war eine Ohnmachtserfahrung. Aber auch durch gute Freunde, die mir immer wieder gesagt haben, Andi, du machst das extrem gut. Es ist bewundernswert, wie du das lebst und wie du bei allen Shortcomings auch an der Seite deiner Frau stehst, habe ich immer mehr zu staunen begonnen. Wieso ist das eigentlich so? Und ich finde da bis heute nur eine Antwort drauf, dass ich irgendwie dachte, da ist was Göttliches mit im Spiel, ne? Da ist irgendwie eine Gegenwart Gottes, die sich mir erschließt in solchen Situationen. Und diese Gegenwart Gottes, das ist schon, das verdanke ich nicht mir selbst. Also wenn man genau weiß, dass man es selber nicht ist und dass man es selber nicht macht, dass man eigentlich in der völligen Kraftlosigkeit und in der Ohnmacht, wo du morgens nur noch kurz beten kannst, gib mir irgendwie die Kraft für diesen Tag, und am Abend sinkst du hundemüde ins Bett und sagst, ich hab's geschafft, lass mich jetzt gut schlafen, damit ich morgen wieder aufstehen kann. Wenn das dann alles ist und du aber dann im Rückblick doch denkst, was du alles gemacht hast, wozu du in der Lage warst, das kann ich mir schon nicht anders erklären als, ja, der gekreuzigte und ohnmächtige Christus, der stand mir da oft vor Augen. Ne? Also es gab mal so einen geradezu mystischen Moment, war für mich auch so eindrücklich, weil manche charismatischen Freunde hatten mir so geschrieben, ja, im Krankenzimmer deiner Frau, da ist der Thron Gottes und die Herrlichkeit strahlt und ich sehe es auch und ich spreche es dir zu. Und ich habe echt gedacht, give me shit, ne? Komm einmal mit, verbring einmal eine ganze Woche auf der Onkologie in dieser Station und in diesem Elend, da strahlt überhaupt nichts. Und als ich da so drüber nachdachte und guck auf das Bett, und es war mir, als könnte ich in diesem Bett liegend den Gekreuzigten sehen, ne? Wie er verkabelt und verschlaucht ist und wie er sich da also betäubt werden muss und so. Also er war einer der meiner Frau ganz ähnlich war. Ergriffenheit in der Tiefe. Heute lebe ich ganz stark von Ergriffenheitserfahrungen, die mich in die Höhe ziehen. Ja? Und das kann wirklich alles sein. Das kann ein Konzert sein. Das kann die Schönheit dieser Welt, eines Weltausschnitts sein. Das sind so Erfahrungen, wo ich irgendwie denke, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich hatte gar nicht wirklich die Kraft, jetzt am Abend noch aufs Fahrrad zu steigen. Ich war hundemüde. Aber ich ließ mich irgendwie wie von einer Stimme locken, die gesagt hat, wag es, fahr jetzt raus. Probier es nochmal aus. Probier es wenigstens nochmal aus. Und kann's auch nicht erklären, warum ich mich dann irgendwie doch auf dem Fahrrad finde. Und da mache ich oft so die Erfahrung, da komme ich anders wieder zurück, weil ich mit dem Leben und mit der Lebendigkeit und mit dem Atmen und mit dem, was außerhalb meiner selbst liegt, in Kontakt komme. Und zwar so in Kontakt, dass ich wie eintauche, wie rausgerissen werde aus mir, aus meinem schönen, aber auch kümmerlichen Schneckenhaus. Und wenn ich dann nachdenke, wem verdanke ich das, dann komme ich eigentlich, und die Antwort scheint mir auch relativ logisch und rational zu sein, ja, ich verdanke es irgendwie Potenzialen in mir selbst, schon. Ich verdanke es auch der Welt, dem Leben, was zu meinen Gunsten spielt. Aber so die letzte Erklärung, da brauche ich so nochmal so eine ganz robuste Transzendenz, wo ich denke, es gibt vermutlich doch eine Wirklichkeit, die nenne ich Gott. Und die steckt hinter all diesen kleinen und größeren Transzendenzerfahrungen. Das ist nochmal eine größere Transzendenz. Und ich würde irgendwie sagen, da taucht für mich auch ein Gott auf, der macht mich nicht glücklich. Ich habe mich irgendwie davon verabschiedet, dass Gott mich glücklich macht. Es ist eher der Gott, der einfach immer da ist. Egal, ob ich glücklich oder unglücklich bin, das ist Latte. der in einer interessenbereinigten, also von egoistischen Interessen bereinigten Liebe einfach für mich da ist und sich mir zuspielt, anbietet. Und das, finde ich, ist für mich irgendwie, ja, also, es gab mal Zeiten, da habe ich an Gott geglaubt, weil ich dadurch greifbare Vorteile hatte. Und das hat sich abgeschwächt. Mhm. Irgendwie komme ich an diesem Gott, an seiner Schönheit, an seiner Faszination selbst nicht vorbei. Mhm. Natürlich schwingen da immer noch gewisse Vorteile mit, eben dieses Getragen und Aufgehobensein, dass ich irgendwie dann nicht komplett abstürze. Aber das ist so ein Strang, wo ich mir mal versucht habe, deutlich zu machen, nochmal, warum immer noch?
Mhm. Ja, und das ist spannend, weil jede Erfahrung, die man erzählt und sagt, und dann hat Gott so und so, und dann habe ich gespürt und dies und das, und so der Atheist in mir von früher würde sagen, ja, aber ganz viele Menschen machen wunderbare Erfahrungen ohne Gott, sie vermissen ihn gar nicht.
Ja, ja.
Bringt's denn wirklich was? So, und ich glaube, alle diese Versuche durch Erfahrungserzählungen irgendwie zeigen zu wollen, dass Gott einen Unterschied macht, man macht sich wahnsinnig viel vor. So, die Menschen machen ohne Gott auch ein Riesenspektrum an Erfahrung, positive, tragende und sonst wie. Und dann ist da doch ein Unterschied. Dann ist da doch ein Unterschied, mit diesem Gegenüber zu leben, was einfach nochmal ja eine andere Gesamtsicht der Wirklichkeit hervorbringt, die in irgendeiner Weise tröstet und stabilisiert und Durchhaltekraft gibt. Und das finde ich schwierig, dass eben, ich möchte sowas nicht apologetisch irgendwie noch so drehen und wenden im Sinne, und du, der du nicht glaubst, du hast so etwas nicht, weil es albern ist, wenn man nicht glaubt, vermisst man es ja auch nicht.
Genau.
So, das ist dann eben auch Latte, ne? Das interessiert einen gar nicht.
Mit diesem apologetischen Twist habe ich mich vollkommen verabschiedet. Ich beglückwünsche alle Menschen, die den Gedanken Gott nicht brauchen, um sich sowas zu erklären. Absolut. Mhm. Ich will aber auch zu mir selbst stehen. Mhm. Ich will auch ganz offen und ehrlich auch zu meiner Schwäche stehen. Mhm. Dass ich sage, wenn ihr das alles ohne Gott hinkriegt, glückselig seid ihr. Ich find das toll. Aber ich nicht. Und ich finde das irgendwie auch was Schönes, dass man auf diese Weise auch jetzt zu sich selbst stehen kann. Aber ich würde da niemals irgendwie eine Art Gottesbeweis oder eine Apologie draus machen und sagen, ja, und wenn ihr das erfahrt, dann erfahrt ihr das auch nur, weil es da einen Gott gibt, von dem ihr halt nichts wisst und kennt und so. Nee, also das wäre für mich auch völlig anmaßend.
Ja.
Und ich würde auch sogar, ich weiß nicht, wie es dir geht, Thorsten, aber manchmal denke ich, ja, vielleicht bilde ich mir das trotzdem alles nur ein. Ne? Und vielleicht brauche ich für mich halt dieses Chiffre Gott und erkläre mir dann diese ganzen Erfahrungen der Ergriffenheit, kleine, mittlere, große Transzendenzen in meinem Leben und ich kann es nicht anders. Aber weißt du, selbst wenn es so wäre, das wäre auch noch so eine andere Antwort. Ich liebe es zu wetten in meinem Leben und ich liebe so ein Modus meines Lebens ist das Ausprobieren. Ne? Und das finde ich, weil ich finde das irgendwie aufregend und spannend. Und an Gott zu glauben, immer noch, hat auch sowas so wie eine Wette. Ne? So, also ich wette, dass es so etwas gibt wie Gott, dass es ihn gibt, dass es sie gibt, wie auch immer ich das jetzt genauer definiere. Und jetzt probiere ich das mal aus. Und die Wette ist, am Ende ist das Leben mit ihm irgendwie doch, ja, soll ich sagen, schöner, lebendiger, realistischer, es ist offener, wie auch immer ich das beschreiben will. Ich glaube, das geht so ein bisschen Richtung Pascalsche Wette, ne?
Ja.
Dass ich sogar sagen will, ah ja, come on, selbst wenn es ihn jetzt nicht gibt, aber mit der Hypothese, Gott zu leben, ich wette, das ist irgendwie am Ende doch so. Also auch das finde ich, darf das nicht auch ein Grund sein, zu glauben?
Ja, und das finde ich, und irgendwie sind wir ja damit auch in diesem christlichen Strang, nicht so diesem Bewusstsein, Gott ist unverfügbar und wir können ihn nicht festnageln. Und es ist der Gott der Verheißung, es ist der Gott der Zukunft, des Aufbruchs, des Exodus. Das ist mir immer bedeutsamer geworden in der Geschichte. Da habe ich schon auch eine deutliche Verschiebung. Ich hatte eine Zeit, also Gott zu entdecken und Jesus zu entdecken, war in meiner Bekehrungsgeschichte identisch. So, also dass Gott in Jesus ist und Jesus Gott und Gott der Vater Jesu Christi, das war für mich überhaupt Christ werden und gläubig werden und ganz lange die zentrale Achse meiner Gottessprache. Für mich wurde es eine immer schwierigere Krise zu sehen, so mein ursprüngliches Gefühl, Leute, die viel von Jesus reden, da kannst du blind vertrauen, mit dem bist du ein Herz und eine Seele. Ich habe zu viel Menschen erlebt, die viel von Jesus geredet haben, die schlimm waren. Wo dieses Jesus ist die Wahrheit irgendwie ein Code war für alle sind doof, wir allein wissen, wie es ist. So auch eine Lizenz zum Hassen, auch so eine Selbstermächtigung für Arroganz und Abwertung und über andere Religionen herziehen, queere Menschen ausschließen. Das wird für mich immer gruseliger, dass Menschen, die im Grunde eine Sprache öffentlich gelebt haben, die ja meine war, diese Sprache als Code hatten für Überheblichkeit, für Ausgrenzung, für Aggression, auch für Schlichtheit. Es war teilweise schwer erträglich für mich,
ja.
Wo ich aber dann Bibel lesen, das hat bei mir immer eigentlich funktioniert. Ich im Grunde mir die Jesusgeschichte einfach auch nochmal viel komplexer, gesamtbiblisch, auch alttestamentlich, neu vom Exodus, neu vom Gott der Verheißung, neu von dieser offenen Geschichte her im Grunde angeeignet habe. Und es ist manchmal immer noch ein Störgefühl, weil ich die alte Sprache auch noch irgendwie kann. Ich sie aber in der öffentlichen Performance gruselig finde. Und aber irgendwo auch sehe, es ist so schade, es wird heute über Gott auf der einen Seite so viel geschrien, so und auf der anderen Seite so leise gewispert. Und beides ist irgendwie schwierig. Können wir nicht vernünftig über Gott reden? Menschenfreundlich, vernünftig, offen mit Zweifel, aber auch mit Vertrauen umgehen und nicht alles andere niederbrüllen und nicht ganz sprachlos werden. Das ist so ein Ding. Für mich auch Motivation in dieser Serie, in dieser Staffel, das zu lernen. Wie geht gut von Gott reden?
Ich denke, das ist einer der ganz tiefen Gründe, die uns dazu bewegt haben, diese Staffel zu wagen. Also wir wissen ja schon, auf was für ein Feld wir uns jetzt hier bewegen und wie vermint das ist. Ich will es noch am Ende noch einmal kurz rumdrehen. Ja und Amen zu dem, was du gesagt hast. Da, wo laut gepoltert und geschrien wird und man meint, wissen zu können, wer Gott ist. All das absolut klasse. Aber das Codewort läuft ja auch in die andere Richtung. Gott ist unverfügbar. Und auch damit kann man sehr aggressiv, sehr dogmatistisch und sehr lieblos und auch sehr menschenunfreundlich unterwegs sein. Und wir müssen uns einfach vor Augen führen, das kann auch eine Verfügung über Gott sein. Die Idee der Unverfügbarkeit Gottes kommt mir in den Ohren oder wenn andere darüber sprechen, oft wie jetzt verfügt einer über Gott. Wer erdreistet sich denn zu wissen, dass das wirklich, wirklich so ist? Und in dieser Spannung finde ich, sich da zu bewegen, das ist, glaube ich, die große Kunst, die wir ein bisschen auch anpacken und wagen wollen. Wollen wir am Schluss noch ein bisschen was sagen zu, was haben wir vor genau mit dieser
Staffel? Ja, wir sagen noch ein paar Dinge und eins sagen wir als erstes, liebe ZuhörerInnen, die ihr uns hier bisher treu geblieben seid. Das ist eure Chance, das ist eure Zeit. Gebt uns Vorschläge, sagt Sachen, worüber würdet ihr gerne was hören, was für Gästinnen würdet ihr gerne mitkriegen, welche Themen. Also da sind wir offen, wir werden das monatelang machen. Schreibt uns, abonniert uns auf Spotify, auf Apple, wo auch immer und gebt uns Themen. Wir haben Lust, auch wirklich Neues zu entdecken. Wir werden hier nicht abspulen, was wir schon wissen. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr viel klüger sind als jetzt.
Ja, absolut, absolut. Und eines, was wir eben vorhaben, ist diese Doppeldeutigkeit dieses Titels, den wir dem Dossier gegeben haben, dieser Doppeldeutigkeit nachzuspüren. Das Dossier oder diese neue Staffel heißt, gibt's was Neues von Gott? Gibt's was Neues von Gott? Und da wollen wir eben diese eine Spur nachverfolgen, wo man das Ganze eben so lesen könnte. Ja, ja, gibt's was Neues von Gott? Das kann ja nicht sein. Ne? Also wie kann man nur? Der ist doch in die Vergessenheit abgesunken. Wenn überhaupt leiden wir an seiner Abwesenheit. Da anknüpfen und irgendwie dem auch nachgehen. Wie kommt es dazu? Wie kam es dazu? Was ist auch in der Theologie schiefgelaufen, in der Kirche, dass Gott in der Versenkung verschwunden ist und man durchaus die Frage dann so lesen kann, ja, gibt's was Neues von Gott, und eher so resignieren und so weiter. Also diesen Erfahrungen nachgehen tatsächlich, aber dann auch ein Stück weit das Staunen hinter dieser Formulierung, was gibt's Neues von Gott? Damit rechnen, dass er, schöne Metapher von dir, die eine unentdeckte Insel sein kann, dass wir noch lange nicht alles bedacht und geschweige denn auch erfahren und erkannt haben von diesem Gott. In diese beiden Richtungen würden wir diesen Titel, diese Formulierung gerne pushen und dem nachgehen.
Ja, und wir werden ja Themen nehmen, die naheliegen. Nächstes Jahr 1700 Jahre Bekenntnis von Nicäa. Wem das gar nicht sagt, schnell googeln, ist eine große Sache. Da gucken wir hin, ne? Also Dreieinigkeit Gottes, das ist ein Riesenereignis. Das werden wir natürlich mitfeiern. Wir werden auf die Frage eingehen, warum wird Gott von vielen so anti-queer gedacht, und geht da vielleicht mehr? Wie queer ist Gott? Manche triggert's, manche freut's. Wir werden darüber reden mit Gästinnen.
Unbedingt. Ein Ding, was wir uns vorgenommen haben, ab wann muss man einfach mal gottlos werden? In dem Sinne, Gott loswerden. Also zumindest den Gott, von dem man bisher dachte, er wäre Gott. Ich glaube, da warten jetzt schon ganz viele spannende Themen und interessante Fragestellungen, denen wir nachgehen werden. Ich freue mich sehr, und wie gesagt, unbedingt schreiben, mitdenken, mitmachen, macht Vorschläge. Wir versprechen euch nicht das Blaue vom Himmel, aber wir sagen euch, wir nehmen euch ernst und würden da gerne gemeinsam mit euch das Ding konzipieren und hochziehen.
Soweit für heute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.